Corona-Protokolle des Robert-Koch-Instituts vollständig veröffentlicht. Nun ist nicht mehr zu leugnen. Selbst Lauterbachs Wissenschaftler glaubten nicht an die Pandemie. Deutsche raus, Ausländer rein. Ampel gibt Bevölkerungsaustausch zu. Und die Ausmaße sind erschreckend. Und dass der ORF nur selten objektiv berichtet, wissen wir. Aber jetzt kennt Auf 1 auch den Grund. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten Auf 1. Hier ist sie nun, die von Karl Lauterbach geforderte, doch von ihm nicht selbst herbeigeführte Transparenz. Heute Morgen um 4 Uhr wurden alle RKI-Files ungeschwärzt veröffentlicht. Offenbar von einem Whistleblower des RKI selbst. Und aus den tausenden Seiten geht Brisantes hervor. Wie wurden die Menschen in die Impfung gedrängt? Wurden alle Informationen den Bürgern auch wirklich transparent kommuniziert? Und was wusste das RKI, das die Menschen nicht wissen durften? Mehr dazu erfahren Sie noch in dieser Sendung. Heute Vormittag um 10 Uhr wurden die vollständigen Protokolle des Robert-Koch-Instituts in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dabei auf der Pressekonferenz war mein Kollege Martin Müller-Mertens, der dort auch Gelegenheit für ein Gespräch hatte.
Ja, ich möchte mich unterhalten hier direkt nach der Pressekonferenz mit Professor Homburg, der heute unter anderem die Informationen ausgewertet und auch präsentiert hat. Was ist denn so aus Ihrer Sicht das Brisanteste? Vieles dieser RKI-Files war ja schon bekannt.
Also wir haben bis jetzt nur Protokolle gekannt, die bis April 2021 reichten. Also wir haben kein einziges Protokoll gekannt aus der Amtszeit von Herrn Lauterbach. Diese hält er alle unter Verschluss. Und die alten Protokolle bis April 21, die wir kannten, waren anfangs sehr stark geschwärzt, aber auch die neuesten Versionen waren immer noch erheblich geschwärzt. Das Material, das wir heute vorgestellt haben, über 4000 Seiten, ist hundertprozentig ungeschwärzt und reicht vom Januar 2020 bis zum Juni 2023, als die Politik die Pandemie für beendet erklärt.
Jetzt ist ja die zentrale Frage, jedenfalls für mich, war es das RKI, waren es die Institute des Ministeriums letzten Endes, die mit falschen Einschätzungen die Politik vor sich hergetrieben hat? Oder war es die Politik, die Anweisung gegeben hat an Wissenschaftler, denen das vielleicht selber etwas mulmig war? Wie ist da Ihr Fazit?
Also man muss da unterscheiden. Das RKI hat am Anfang nicht verstanden, was die Politik wollte. Sie haben im März 2020, als die Politik den ersten Lockdown und Schulschließung verhängte, darauf hingewiesen, dass wir einen abnormen Leerstand in den Kliniken haben und dass wir auch ein relativ geringes, höchstens normales Niveau an Atemwegserkrankungen haben. Dafür hat das RKI ja Überwachungsmechanismen wie das Sentinel und so weiter. Das einzig Neue waren ja diese PCR-Tests. Die klinische Lage war völlig undramatisch. Man sieht dann aber, je weiter die Zeit fortschreitet, ist das RKI im Grunde Opfer seines eigenen Psychokriegs geworden. Und als dann 2023, zu deren Überraschung, sie in der Zeitung lasen, der Minister hat die Pandemie für beendet erklärt, konnten sie es nicht fassen und fragten sich, wie sie das kommunizieren sollen.
Jetzt gucken viele Leute vor allem auf Karl Lauterbach, er ist ja wahrscheinlich so in der Querdenker-Szene fast so eine Art Feindbild, vergessen aber die meiste Zeit, weil ja Jens Spahn, der verantwortliche Minister, gab es, wenn man die Ära Spahn oder die Ära Lauterbach vergleicht, gab es da substanzielle Unterschiede, vielleicht auch in der Art und Weise, wie das RKI, ich sage es mal, landläufig angewiesen wurde? Oder war das eigentlich ein fließender Übergang?
Also bezüglich des Spiels, dass der Minister einfach aus dem Bauch heraus politische Entscheidungen trifft und dann das RKI anweist, dazu die passenden Geschichten zu erzählen, gibt es zwischen Spahn und Lauterbach keinen Unterschied. Das RKI ließ auch rechtlich prüfen, das muss man sich mal vorstellen, ob ein Minister ihnen überhaupt in fachlichen Details Weisungen geben darf. Die Antwort oder das Ergebnis der Prüfung lautete, darf er. Der einzige Unterschied zwischen Spahn und Lauterbach besteht darin, dass Spahn für die Lockdowns und Schulschließungen, Ausgangssperren, Bundesnotbremse verantwortlich war und Lauterbach für den Impfzwang.
Letzte Frage. Medien spielen eine gewaltige Rolle. Sie haben heute nicht ohne Grund eine Pressekonferenz gegeben, wo viele große Medien, eigentlich alle großen Mainstream-Medien, nicht da waren. Lässt sich auch aus den Protokollen vielleicht irgendwie erkennen, dass sich das RKI oder das Ministerium gedacht haben, ohne eine auch medial geschürte Panik können wir das, was wir machen, letztlich nicht erfolgreich umsetzen?
Ja, also in fast jedem Protokoll gibt es einen eigenen Punkt Kommunikation. Man könnte das auch Propaganda nennen. Und es geht um den Umgang mit Medien, aber auch mit speziellen Agenturen, die bestimmte Stimmungen unters Volk bringen wollen. Also das RKI hat eng mit den Medien zusammengearbeitet und war auf die Medien auch angewiesen. Wenn wir uns noch mal erinnern, 2020, da war die Tagesschau eine Corona-Schau mit Lottozahlen und Wetter. Und wenn die 15 Minuten rum war, kam das Corona-Extra. Und das ging monatelang so. Und wenn das nicht gelaufen wäre, dann hätten die Leute nicht so viel Angst gehabt. Und dann wären auch die Lockdowns und der Impfzwang nicht akzeptiert worden.
Herzlichen Dank.
Nun sind sie öffentlich, die vollständigen RKI-Files aus den Jahren 2020 bis 2023. Und sie beweisen, wie die Menschen in die sogenannte Impfung getrieben wurden. Im Oktober 2021 wurde gar diskutiert, Zwang auszuüben, um die Menschen zur Boosterimpfung zu bewegen. Zuvor hieß es wörtlich, Ungeimpfte müssten vor sich selbst beschützt werden. Und bereits 2021 wusste man im RKI, dass die in den Medien propagierte Pandemie der Ungeimpften fachlich nicht korrekt sei. Diskutiert wurde sogar, ob das kommuniziert werden solle. Doch die Dokumente zeigen, mit dem Begriff der Pandemie der Ungeimpften sollten die Menschen zur Injektion bewegt werden. Und weiter, Zitat, sagt Minister bei jeder Pressekonferenz vermutlich bewusst, kann eher nicht korrigiert werden. Gemeint müsste hier Jens Spahn sein. Weiter soll in der Kommunikation darauf geachtet werden, Zitat, wie kritisch man über den Impfstoff kommunizieren will. 45.000 Nebenwirkungsmeldungen in nur wenigen Wochen wurden bereits im Mai 2021 angesprochen, wie etwa Sinusvenenthrombosen. Doch, Zitat, die STIKO will zunächst so weitermachen. Ebenso war bereits im Herbst 2021 klar, dass die sogenannten Impfdurchbrüche auf ein Impfversagen hinweisen könnten. Und klar war auch, dass die 2G-Regel, also der Ausschluss Ungeimpfter aus dem öffentlichen Leben, nicht effektiver war als 3G. Schließlich war es auch hier zu Ausbrüchen gekommen. Doch, Zitat, es ist nicht möglich, diese Information zu kommunizieren. Die Kommunikation könne nicht geändert werden. Zitat, würde große Verwirrung hervorrufen. Ebenso war dem RKI bereits im Dezember 2021 bekannt, dass es keinen Nutzen durch Verkehrssperren, Tests, Kontaktpersonenverfolgung, Isolierung oder Quarantäne gebe. Doch die Maßnahmen wurden noch eine lange Zeit aufrechterhalten. Und als es dann zur Aufhebung der Maßnahmen kam, durfte diese nur schrittweise erfolgen. Bevor die tatsächliche Risikobewertung veröffentlicht werden durfte, musste das Gesundheitsministerium zustimmen. Zitat, eine Herabstufung vorher würde möglicherweise als Deeskalationssignal interpretiert, daher politisch nicht gewünscht. Während alternative Medien wie Auf1 seit dem Morgen über die nun vollständig vorliegenden RKI-Files berichten, schweigt der Mainstream. Insbesondere bei den aus Zwangsgebühren finanzierten Sendern wie der ARD sind, jedenfalls bis Redaktionsschluss, keine Meldungen erkennbar. Und auch auf der Pressekonferenz am Vormittag sind die öffentlich-rechtlichen Reporter nicht erschienen, weiß Martin Müller-Mertens.
Ob nun ARD, ZDF, Spiegel oder Zeit, die ganzen großen Systemmedien, sie glänzten hier heute auf der Pressekonferenz mit Abwesenheit, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Denn sie waren es, die seit 2020 die sogenannte Pandemie massiv mit vorangetrieben, letzten Endes durchgesetzt haben. Auch das wurde deutlich auf der Veranstaltung hier heute in der Marienstraße in Berlin. Denn klar ist aus den Reihen der Wissenschaft, also der abhängigen Institute des Bundesgesundheitsministeriums, gab es durchaus einen gewissen Widerstand. Es gab leichte Zweifel, zumindest am Anfang. Und die Maßnahmen wie Maskenpflicht, wie Schulschließung oder wie letzten Endes die sogenannte Impfung konnten nur politisch und damit letztlich medial über die Panik, die entfacht wurde, durchgesetzt werden. Ob sich an der eigenen Einschätzung, an der eigenen Rolle etwas ändert durch die insgesamt 10 Gigabyte Material, die heute hier veröffentlicht wurden, daran kann man wohl zweifeln. Denn auch in den Redaktionen sitzen vor allem Täter. Und sie wollen nicht an das erinnert werden, was sie selber taten.
Versucht die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, die tatsächliche Anzahl an Gruppenvergewaltigungen zu vertuschen? Diese Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion klingt jedenfalls mehr als rätselhaft. Gefragt wurde unter anderem, ob die Landesregierung die Tatverdächtigen bei Gruppenvergewaltigungen nach Geschlechtern aufschlüsseln und in ein Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzen könne. Doch dazu sah sich das unionsgeführte Kabinett anscheinend nicht imstande. Wörtlich heißt es in der Antwort, die statistische Erhebung würde aufgrund der Vielzahl der Fälle die Ermittlungsbehörden erheblich belasten und einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten. Bei der Aussage kann man durchaus stutzig werden, denn erst wenige Zeilen zuvor hatte die Landesregierung behauptet, es hätte im vergangenen Jahr lediglich 3 Fälle von Gruppenvergewaltigungen gegeben. Die Antwort lässt also nur 2 Rückschlüsse offen. Entweder wollten die Behörden sich die Mühe der Recherche ersparen oder die Anzahl an Gruppenvergewaltigungen ist in Wahrheit deutlich höher. Dass der Westen an einer Deeskalation mit Russland wenig interessiert ist, zeigt das Verhalten der EU ganz deutlich. So boykottiert Brüssel die geplante Außenministerkonferenz in Budapest und bestraft damit die Friedensmission des ungarischen Premiers Viktor Orban nach Kiew, Moskau und Peking. Auch die aktuelle Friedensinitiative Chinas, wo der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet wird, stößt auf heftige Kritik bei der Systempresse. Umso wichtiger scheinen Demos für den Frieden zu werden, wie am letzten Wochenende in Berlin, wo sich ca. 800 Menschen versammelten, um eine Kette von der russischen zur ukrainischen Botschaft zu bilden. Ob sie funktioniert hat, weiß Auf1-Reporter Roy Grassmann.
Am vergangenen Samstag fand in Berlin eine Demonstration der besonderen Art statt. Circa 800 Menschen bildeten eine Kette von der russischen zur ukrainischen Botschaft. Mitorganisator Götz Meidinger konnte es selbst kaum glauben.
Wenn ich ehrlich bin, nein, habe ich so viel Teilnehmer habe ich nicht erwartet heute. Aber es ist schön, dass es geklappt hat.
Mit auf der Straße waren auch diese Demonstranten. Ihre Hoffnung setzen sie jedoch nicht auf die deutsche Politik.
Ich habe gerade gehört, dass die Menschenkette geklappt hat. Also bin ich froh, dass ausreichend Leute erschienen sind. Und ich bin auch dankbar dafür, dass der ungarische Präsident sich jetzt da einsetzt, um vielleicht doch zu Verhandlungen zu kommen.
Doch es gab auch Gegenstimmen, etwa bei der pro-ukrainischen Dauermahnwache vor der russischen Botschaft. Dort hält man die Friedensaktivisten für eine Art Agententruppe Putins.
Ich bin in dem Sinne von der Gegenseite. Das sind aus meiner Sicht alles Altkommunisten, Altgenossen aus der DDR, Parteimitglieder. Das ist die 5. Kolonne Moskaus, die hier steht und für den Frieden ist.
Die Aktivisten der Menschenkette ließen sich davon nicht beeindrucken. Und nun hoffen sie für den 3. August mit wesentlich mehr Teilnehmern, die für Frieden und Freiheit auf die Straße gehen.
Ausländer kommen und die Deutschen gehen. So lassen sich die nun von der Bundesregierung veröffentlichten Zahlen zur Ein- und Auswanderung in Deutschland zusammenfassen. Eigentlich hatte die Ampelkoalition nur eine Anfrage zur Abwanderung von Fachkräften aus Deutschland beantworten wollen. Doch in der Statistik werden die Auswanderer nicht nach Bildungsabschlüssen erfasst. Stattdessen gab man also einen detaillierten Überblick zur Aus- und Einwanderung pro Jahr, aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit. Und diese Zahlen haben es in sich. So verlor Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 57.400 Staatsbürger durch Abwanderung ins Ausland. Gleichzeitig kamen 520.200 Ausländer neu ins Land. In diesen Zahlen werden bereits deutsche Rückkehrer nach Deutschland berücksichtigt. Ebenso wie Einwanderer, die wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind. Und 2023 war bei weitem kein Einzelfall. Die veröffentlichten Zahlen gehen bis ins Jahr 2006 zurück und zeigen deutlich, jedes Jahr verliert Deutschland im Schnitt Staatsbürger, während stets ein Plus an Zuwanderung verzeichnet wird. Die Beliebtheitswerte des deutschen Kanzlers Olaf Scholz sinken immer weiter. sogar unter seinen eigenen Anhängern. Mehr dazu erfahren Sie in unserem heutigen Meldungstelegramm.
Eine Vereinbarung zwischen der Volksrepublik China und den Philippinen könnte der Beginn einer Deeskalation im südchinesischen Meer bedeuten. Konkret geht es um einen philippinischen Marinestützpunkt, dessen Nahrungsmittelversorgung China in der Vergangenheit mehrfach gestört hatte. Offenbar haben sich beide Staaten nun vorläufig über den Ablauf der Versorgung geeinigt. China beansprucht das südchinesische Meer fast vollständig für sich, was international aber nicht anerkannt wird. Nur noch ein Drittel der SPD-Mitglieder spricht sich für Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten aus. Dieser gab eine Umfrage des Forsa-Instituts. Damit ist der Kanzler in der Partei nur noch so beliebt wie sein Verteidigungsminister Boris Pistorius, der ebenfalls von einem Drittel der Parteimitglieder unterstützt wird. Scholz möchte dennoch an seinen Plänen für seine erneute Kanzlerkandidatur festhalten. In Dresden soll eine Jugendliche mit schwarzem Kopftuch ein 13-jähriges Mädchen tätlich angegriffen haben. Dem Polizeibericht zufolge verpasste die Angreiferin der 13-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht und Tritte in den Bauch. Das Mädchen musste anschließend in der Kinderunfallchirurgie ärztlich versorgt werden. Weitere Angaben zur Herkunft der Angreiferin machte die Polizei nicht. Der Deutsche Bundesnachrichtendienst leidet an massivem Personalmangel. Nach Informationen der Bild-Zeitung sind zurzeit mehr als 700 Stellen nicht besetzt. Aufgrund der hohen Anforderungen fällt es dem BND schwer, neue Mitarbeiter einzustellen. Unter anderem wird bei jedem Bewerber die politische Vergangenheit gründlich durchleuchtet. Außerdem hat der Auslandsgeheimdienst mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Die Zahl der Krankheitstage ist bei BND-Agenten im Durchschnitt doppelt so hoch wie beim Rest der Bevölkerung. In Deutschland bezieht jeder fünfte Rentner nach 45 Beitragsjahren weniger als 1.200 Euro Rente im Monat. Das ergab eine parlamentarische Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht. Insgesamt handelt es sich dabei deutschlandweit um mehr als 1 Million Menschen. Die Durchschnittsrente liegt in Westdeutschland bei 1.663 Euro und in den neuen Bundesländern bei 1.471 Euro monatlich.
Eine deutliche Mehrheit der Mitarbeiter des österreichischen Staatsfunks wählt Rot-Rot-Grün. Ganze 84% sind den Linken, also Sozialdemokraten, Grünen und Kommunisten, zugetan. Der ÖVP stehen nur 6% nahe und der FPÖ gar nur 1,6%. Das zeigten die Ergebnisse der Arbeiterkammerwahlen in Österreich. Das Ergebnis spiegelt die linkslastige Berichterstattung wider, heißt es auf Apollo News. Mehr als 30 Jahre nach dem Tod des Drogenbarons Pablo Escobar steht die kolumbianische Kokainindustrie vor einem gewaltigen Problem. Sie produziert deutlich mehr Rauschgift, als durch die Kartelle nachgefragt wird. Ermittler berichten von ganzen Stapeln an Kokainblöcken, die mangels Nachfrage verfaulen. Nun ziehen die Menschen in Scharen weg von den Anbaugebieten und suchen sich legale Betätigungsfelder. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.